Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Ich grüße euch zum Update-Podcast an diesem Mittwoch. Ja, wenn wir den Nebelscheinwerfer anstellen, dann sehen wir irgendwo da vorne Mitte Februar. Bis dahin sollen die Corona-Maßnahmen ja erstmal laufen und mit noch mehr Weitblick sehen wir den Sommer 2021. Dann soll ja jeder von uns ein Impfangebot bekommen, sagt zumindest Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Das Ziel ist tatsächlich, dass wir bis zum Sommer jedem ein Impfangebot in Deutschland machen können.
Es ist völlig klar, Ausdauer ist gefragt, wenn man eine Pandemie bekämpfen möchte. Aber die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen, die sinkt. Wir sind platt, wir sind müde und haben immer weniger Verständnis. Wie sieht deshalb eine sinnvolle Langfriststrategie aus? Das bespreche ich heute mit dem Virologen Klaus Stöhr.
Ich sage, wir brauchen einen Stufenplan, der sich anpasst an die epidemiologische Situation und dann stufenweise eskaliert und deeskaliert.
Außerdem reden wir mit der Friseurin Susanne Klapper, die vor ein paar Tagen ein Notrufvideo gepostet hat.
Ich habe kein Geld mehr. Ich habe mein komplettes Erspartes aufgegeben, um mein Geschäft, meine Existenz und die Arbeitsplätze zu retten.
Ja, wie handelt sie diese Situation und was würde den Friseurinnen und Friseuren jetzt wirklich helfen? Auch das schauen wir uns an. An diesem Mittwoch fordert die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja, liebe EU und liebe USA, bitte schaut mal wieder stärker nach Belarus und was da gerade passiert. Das machen wir mit dem Belarussen Vitali Alexenok.
Die Proteste gibt es immer noch, die sind nicht ausgestorben.
Hier im Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es sind alle Rücklagen aufgebraucht, teilweise auch die Altersvorsorge. Es geht um Existenzen. Das hat so eindringlich gestern nochmal Hans-Peter Wollseifer gesagt, der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Er spricht von FriseurInnen in Deutschland. Der Lockdown geht nämlich sehr, sehr lange und Friseursalons mussten ja schon ab dem 16. Dezember zumachen. Das ist eine ziemlich zähe Kiste für alle, vor allem wenn man nicht nur selbst dranhängt, sondern auch Angestellte und Azubis. Wie steht man das gerade durch und was wünscht man sich? Sprechen wir drüber mit Susanne Klapper. Sie ist Inhaberin vom Friseursalon Hairdresser on Fire in Köln und hat auch gestern ein Notrufvideo auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht. Grüß dich, Susanne.
Hallo.
Ja, du sagst, du zweifelst nicht an der Notwendigkeit der Corona-Maßnahmen, aber finanziell sieht's düster aus. Wie düster?
Ja, bei mir sieht's schon ziemlich düster aus. Also der Betrag, der auf meinem Konto noch drauf ist, jetzt habe ich gerade die Gehälter alle bezahlt, da ist nicht mehr viel.
Hast du irgendeine Art von Einnahme aktuell?
Also natürlich verkaufe ich hier ein paar Shampoos, aber das ist halt ein Witz. Ne?
Aber du nimmst jetzt gerade eigentlich gar nichts ein, oder?
Genau, also das sind Mini-Beträge. Ne? Also das ist natürlich, wie wenn ein Sterne-Restaurant kein Essen verkauft, sondern es würden vielleicht die Hälfte der Kunden vorbeikommen und ein Glas Wein abholen. So ist es im Verhältnis vielleicht, was wir gerade an Einnahmen haben.
Was ist mit den Finanzhilfen? Ist da was angekommen?
Nee. Also es gibt eine Überbrückungshilfe 2, die für diese Zeit zuständig ist, aber da fallen wir Friseure mit unserem Schließdatum fallen da nicht runter. Also für Dezember waren wir für diese Hilfe nicht antragsberechtigt. Diese Hilfe, die es jetzt gibt, die geht auch rückwirkend für die Monate, ja, aber die kommt dann natürlich auch zu spät. Und es ist halt auch so, dass diese Hilfe erst greift bei einem Umsatzminus von 30%. Mhm. Also wenn man 29% zum Beispiel hat, dann kriegt man für diese Zeit halt nichts. Ja.
Aber nimmt man dann Kredit auf oder wie hantiert man die Situation?
Ja, genau. Man nimmt einen Kredit auf. Das ist im Prinzip der einzige Weg. Oder man lässt sich von der Familie helfen. Also da gab es jetzt dann auch mal eine kleine Spritze von meinen Eltern und diverse Angebote, weil meine ganzen Notrücklagen, die sind alle weg.
Jetzt hast du mir erzählt, dass es aber auch so schöne Szenen gibt, dass zum Beispiel jemand vorbeikommt und sagt, okay, jetzt wäre eigentlich mein Termin gewesen zum Haare schneiden, findet nicht statt und der gibt dann eben das, was der Termin gekostet hätte.
Genau, das ist halt tatsächlich, dass dann nicht stattgefundene Haarschnitte trotzdem bezahlt werden.
Das ist
also
toll.
Ich habe jetzt heute auch wieder eine Nachricht bekommen von einer Kundin, die gesagt hat, so, ich war jetzt dreimal da gewesen in der Lockdown-Zeit, die hat kurze Haare und so, ich möchte jetzt gerne das Geld bezahlen für diese drei Haarschnitte. Eine Situation mit einer Kundin, die mich auch zu Tränen gerührt hat, die sagte, ja, ich möchte gerne einen Gutschein kaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber mit den Gutscheinen, das ist halt so richtig, hilft das nicht, weil das verschiebt ja unser Problem nur auf einen anderen Zeitpunkt. Und ja, sie wollte einen Gutschein für 200 Euro und sagte, ja, ich möchte ihn aber nicht einlösen. Ja, und dann steht man natürlich mit Tränen in den Augen von der Kundin. Und ja.
Schön, dass es sowas gibt, aber das hilft natürlich auch nur bedingt.
Und genau.
Das ist natürlich nur eine kleine Spritze. Was würde dir denn helfen in so einer Situation jetzt ganz konkret?
Ganz konkret, dass ich auf jeden Fall erstmal einen Unternehmerlohn hätte. Und das müsste natürlich nicht das sein, was ich immer habe, aber zumindest einen Teil davon. Also so wie meine Mitarbeiter 60% oder 67% Kurzarbeitergeld kriegen, hätte ich auch gern 60% von meinem Gehalt, weil ich ja auch einfach ein Leben zu führen habe. Und tatsächlich einfach, dass die Hilfen, die uns zustehen, einfach schnell da sind. Weil es kann ja nicht sein, dass jetzt alle irgendwie in ihr Konto korrent gehen müssen, wahnsinnige Zinsen zahlen. Das muss schneller gehen alles.
Ich hoffe doch sehr, dass es irgendwie eine bessere Lösung gibt und zwar ziemlich zügig. Ganz lieben Dank auf jeden Fall fürs Gespräch. Susanne Klapper, Inhaberin vom Friseursalon Hairdresser on Fire aus Köln. Dir eine gute Woche noch.
Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Knapp 3.000 weniger als vor einer Woche. Das ist positiv. 13.202 Corona-Neuinfektionen in ganz Deutschland. Ja, aber ein 7-Tage-Inzidenzwert von 101 meldet das Robert-Koch-Institut heute. Das ist nicht der Wert, den sich die Politik wünscht und der ausschlaggebend für eine Lockerung wäre. Es gibt ganz radikale Forderungen, die sagen, die Zahl der Neuinfektionen muss bei 0 liegen. Einige Virologinnen und Virologen nennen die 7. Und die Bundesregierung sagt, bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche können die Gesundheitsämter so arbeiten, dass jeder Ausbruch nachvollzogen und kontaktierbar bleibt. Klaus Stöhr ist Virologe und Epidemiologe, war unter anderem Leiter des Influenza-Programms bei der Weltgesundheitsorganisation. Er nennt den Inzidenzwert von 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche reines Wunschdenken und kritisiert den Kurs von Kanzlerin Merkel und den MinisterpräsidentInnen. Sprechen wir mit ihm. Schönen guten Tag, Herr Stöhr.
Schönen guten Tag.
Mit welchem Inzidenzwert wären Sie denn zufrieden?
Also Sie haben in der Anmoderation ja gesagt, dass noch niemand mit den Werten zufrieden ist. Die Frage ist auch unstrittig, dass man im Winter natürlich gegen diesen hohen Infektionsdruck etwas unternehmen muss, dass man Kontaktbeschränkungen durchsetzen muss, was strittig ist. Was sind denn die Maßnahmen, die man durchhalten kann bis zum Winterende? Mhm. Und ich sehe hier die 50er als Inzidenz sehr schwierig. Durchhaltbar wären höhere Inzidenzen. Diesen Kompromiss zwischen Wirtschaft, Freiheit und Gesundheit an einem Punkt findet, der dann auch langfristig haltbar ist.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, die Maßnahmen, die jetzt quasi ja anberaumt sind, die sind nicht so sinnvoll. Was wären Ihrer Meinung nach sinnvollere Maßnahmen?
Ja, man muss sich konzentrieren auf die Hauptproblemzonen. Die Hygienekonzepte in den Alten- und Pflegeheimen, in anderen stationären Einrichtungen umsetzen, kontrollieren. Hier könnte man vielleicht tatsächlich einige der Ressourcen in den hochkompetenten Gesundheitsämtern umlegen, von der Kontaktverfolgung jedes einzelnen Falles weg, hin, um die Hygienekonzepte zu kontrollieren. Natürlich muss man auch die anderen 27 Millionen Risikopersonen mitnehmen, die schwer erkranken können. Das geht sicherlich durch Verhaltensänderungen, das sind Maßnahmen, die jetzt durchgesetzt werden, aber eine Einstellungsänderung ist notwendig, die Menschen auch mit dem Kopf mitzunehmen, denn die Unterschiede in den Inzidenzen zwischen zum Beispiel Sachsen und Thüringen auf der einen Seite und Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz auf der anderen Seite kommen ja nicht durch regionale oder durch klimatische Unterschiede. Das sind Verhaltensdifferenzen und hier muss man ansetzen und deswegen braucht man auch eine Positivagenda, mit dem, wo man die Menschen mitnehmen kann. Sagen, hier, guck, das ist der Zielkorridor, da wollen wir hinkommen. Das ist die Inzidenz, die wir erreichen wollen, altersspezifisch.
Was steht denn auf dieser Positivagenda dann am Ende drauf, wenn nicht einen Inzidenzwert von 50?
Der 50er Inzidenzwert ist ein Indikator, aber das ist so eindimensional. Da müsste noch stehen, der Trend im R-Wert steigt er, fällt er. Dazu gehört die Krankenhausbelegung, dazu gehört die Belegung der Intensivbetten und dazu gehören natürlich die Todesfälle. Und dieser Gesamtindikator sollte helfen, nach 3 bis 4 Wochen, wenn man eine Maßnahme umgesetzt hat, den Leuten zu zeigen, also wir wollen dorthin, wenn wir dort angekommen sind, sind die und die Maßnahmen möglich. Vielleicht muss man noch sogar verstärken, wenn man es nicht geschafft hat. Oder man kann runtergehen von der Bremse und lockern. Und das wäre meines Erachtens auch etwas, was die Menschen stärker mitnehmen könnte, viel mehr als die 50er-Inzidenz.
Ich gebe Ihnen noch mal ein anderes positives Beispiel, wenn Sie sagen, man braucht eine positive Agenda. Ich habe gesprochen mit der Physikerin Viola Priesemann, auch über einen Inzidenzwert. Und sie sagte, wenn man die Zahl der Neuinfektionen auf 0 drückt, dann könnte man für den Alltag ganz viel wieder erlauben.
Aber man profitiert von diesem 0. Weil wenn eine 0 ist, dann kann man sich theoretisch verhalten, wie man möchte. Und das Virus kommt ja nicht wieder. Wenn da aber Fallzahlen um die 20, 50 oder 100 sind, dann hat man die ganze Zeit mit jedem einzelnen Kontakt, den man hat, das Risiko, das Virus weiterzutragen.
Was halten Sie davon?
Also der Wunsch ist da. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht möchte, dass das Coronavirus verschwindet. Selbst wenn wir es schaffen würden, in einem bestimmten Bereich durch absoluten Stillstand das Virus für eine bestimmte Zeit auf ganz niedrigem Niveau zu halten, in dem Moment, wo wir öffnen, bricht das wieder von draußen rein. Wir sind in Mitteleuropa, wir haben Winter. Der Weg dahin würden wochenlange totale Lockdowns sein. Und ich weiß nicht, ob das wirklich realistisch ist, dass in Mitteleuropa umzusetzen. Man muss eine langfristig durchhaltbare Strategie haben, die sich elastisch an die entsprechende Pandemiesituation anpasst, wo man eskalieren und deeskalieren kann, mit einer Positivagenda die Menschen mitnehmen. Und dann kommt man auch durch den Winter und im Sommer wird es etwas entspannter. Ohne Aha-Regeln wird es auch dort nicht gehen und große Ausbrüche würden sich sonst auch nicht verhindern lassen.
Sagt der Virologe und Epidemiologe Klaus Stöhr. Lieben Dank fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Paris diskriminiert, und zwar Männer. Das war im Dezember mal eine Meldung, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Ja, weil die Stadt Paris angeblich zu viele freie Stellen in Führungspositionen an Frauen vergeben hat in der Stadtverwaltung. Deswegen sollte Paris eigentlich blechen. 90.000 Euro sollte die Hauptstadt locker machen. Jetzt anscheinend aber Rolle rückwärts. Verena von Keitz aus unserem Update-Team hat sie es genauer angeschaut. Was ist da passiert?
Also um das zu verstehen, muss man nochmal genau gucken. Also der Hintergrund ist, dass die Stadt Paris im Jahr 2018 genau 16 Stellen in Führungspositionen neu besetzt hat. Und zwar 11 davon mit Frauen und 5 nur mit Männern. Das sind dann eben 70% Frauen und 30% Männer in den neu besetzten Stellen. Und damit verstößt Paris gegen ein Gesetz, das vorsieht, dass sozusagen keines von beiden Geschlechtern mit weniger als 40% bei diesen Stellenbesetzungen durchkommt. Mhm. Und deshalb eben die 90.000 Euro Strafe. Und damals hatte die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, dieses Vorgehen schon als absurd und gefährlich bezeichnet.
Was hat sich denn jetzt dann geändert?
Heute hat die Ministerin für den öffentlichen Dienst, Amélie de Montchalin, auf Twitter erklärt, dass sie Anne Hidalgo einladen werde, um ihr mitzuteilen, dass die Strafe nicht fällig wird. Ihr Ministerium hatte die Strafe nämlich verhängt, aber sie selbst hatte sich schon damals hinter die Bürgermeisterin gestellt und fand selber dieses Bußgeld ziemlich absurd, als das bekannt wurde. Die Stadt Paris hat in dem Zusammenhang auch moniert, dass es ja bei der 40%-Regelung darum gehen soll, so einen Rückstand gerade von Frauen in Führungspositionen einzuholen. Und deshalb war übrigens das Gesetz auch schon mal geändert worden. Ab 2019 gilt nämlich, dass es Straffreiheit gibt, falls diese 40%-Regelung bei den Besetzungen nicht eingehalten wird, solange es insgesamt keine Ungleichheit bei den Führungspositionen gibt.
Das muss man ja wirklich deutlich auseinanderhalten. Ehrlich gesagt habe ich, als diese Nachricht kam im Dezember, auch gedacht, dass insgesamt zu viele Frauen da in Paris in der Führung, in der Stadtverwaltung sind.
Ja, genau, das ging mir auch so. Es stand auch tatsächlich in vielen Berichten so. Aber tatsächlich beträgt der Frauenanteil in den Führungspositionen der Stadt Paris nach Medienberichten 47%. Ist also wirklich fast wunderbare halbe-halbe, könnte man sagen. Er wäre natürlich geringer, wenn 2018 nicht 70% der freien Positionen mit Frauen nachbesetzt worden wäre.
Die Stadt Paris muss also doch keine Strafe zahlen, halten wir fest, weil sie zu viele Führungsstellen in der Verwaltung vor 3 Jahren mit Frauen besetzt hat. Das war auch schon so ein bisschen Prozentrechnen, Verena, ne?
Ja, hast du nicht verstanden?
Doch, doch, doch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es heißt, sie mussten sich ausziehen, wurden geschlagen, bekommen kein Essen und keine medizinische Versorgung. Puh, Amnesty International spricht heute von systematischer Folter, was da gerade in Belarus passieren würde. Auch die Oppositionsführerin Tichanowskaja fordert heute die EU und die USA auf, den Wandel in Belarus zu unterstützen. Ja, und Präsident Lukaschenko, der spricht davon, dass es gar keinen Protest mehr geben würde bei ihm im Land. Aber was passiert wirklich dort? Darüber spreche ich mit Vitali Alexejnok. Er ist Ende 20, Dirigent in München und hat die Opposition bei den Protesten auch schon unterstützt. Grüß dich, Vitali.
Hallo.
Im letzten Jahr bist du mit auf die Straße gegangen in Belarus, bist dort gewesen, jetzt schon länger in München. Wie ist dein Kontakt ins Land?
Ich habe nach wie vor viele Freunde und Bekannte und natürlich auch meine Familie. Viele von meinen Freunden und Bekannten sind jetzt leider im Ausland, einige sogar im Gefängnis immer noch. Und natürlich über sie habe ich dann weiteren Kontakt und weitere Informationen. Und ich lese natürlich auch die Medien, sowohl unabhängige als auch sogar die Regimetreuen. Man sieht in denen auch manchmal, was dann auch gedacht wird und berichtet wird.
Präsident Lukaschenko sagt ja, es gebe keinen Protest mehr im Land. Was ist dein Eindruck?
Also das stimmt nicht. Die Proteste gibt es immer noch. Die sind nicht ausgestorben. Natürlich, jetzt ist ja das Wetter in Belarus minus 25 Grad und so weiter. Es ist sehr kalt und natürlich ist das nicht wirklich leicht, auf die Straßen zu gehen. Und außerdem, die Einschüchterungsmechanismen der Regierung haben natürlich auch ihre Wirkung, weil keiner will geschlagen werden. Aber immer hier und da gibt es diese Protesten. Dutzende und Hunderte von Menschen gehen auf die Straßen und man weiß nie, wann und wo das wieder auftaucht, aber man weiß ganz genau, dass es nicht ausgestorben ist.
Was hört ihr denn konkret über die Gefangenen, die im Land sind?
Also zuerst, es sind ja sehr viele. Es sind, ich glaube, 189 politische Gefangenen im Moment, Stand heute. Und die meisten von denen warten ja noch auf ein Gerichtsurteil. Aber es gibt auch noch Dutzende von Menschen, die in den letzten Wochen vor Gericht gestellt wurden. Und die Menschen bekommen da bis zu 5 Jahre Gefängnis für irgendwelches Graffiti oder für Verteidigung von friedlichen Bürgern bei den Protesten. Und das ist natürlich alles sehr unmenschlich und das ist alles sehr schwer auszuhalten. Natürlich auch, dass da bestimmte Folter bewiesen worden sind, ja, sowohl im August als auch später. Und das ist alles eine sehr schwierige Situation.
Die Oppositionsführerin Tichanowskaja, die fordert heute mal wieder die EU und die USA auf, die Protestbewegung zu unterstützen. Was hoffst du?
Ich hoffe, dass das Thema Pandemie sowohl in der EU als auch in den USA nicht das einzig Wichtige bleibt in den Köpfen von den Bürgern. Weil gerade die Pandemie hat uns ja alles sehr stark gelehrt, unseren Nächsten zu helfen. Und ich hoffe deswegen, dass die Bürger von EU und der USA und natürlich auch die Regierungen die Belarusen nicht vergessen und weiter an sie denken und ihnen helfen können.
Sagt der Belarusse Vitali Alexenok. Er ist Ende 20 und schreibt aktuell auch ein Buch über die Situation in Belarus. Lieben Dank fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ach ja, zu Hause sein im Lockdown, das kann frustrieren. Das frustriert natürlich mal mehr und mal weniger, je nachdem, wie man gerade so drauf ist und was so die eigenen Projekte und Aufgaben sind. Aber wir haben so ein bisschen den Eindruck hier, gerade sind wir eher mehr als weniger frustriert. Warum das so sein könnte und ob durchhalten es jetzt überhaupt noch ist als Parole, das wollte Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt rausfinden und hat sich erstmal dabei in seinem musikalischen Vorlieben verloren.
Fuck 2020! Was war das schön? Gegen Ende des Jahres konnten wir auf 2020 schimpfen. Ein scheiß verkacktes Jahr. Pandemie, Lockdown, keine Nudeln, kein Klopapier, keine Tinder-Dates. Fuck 2020. Wie naiv sind wir eigentlich? Haben wir echt gedacht, nach Silvester wird alles anders? Haben wir zu viel Hoffnung in dieses 2021 gesetzt? Klar, die Chancen stehen gut, dass irgendwann in diesem Jahr die Pandemie vorbei ist, aber das dauert ja noch. Bis Sommer, bis Herbst. Das ist sehr, sehr lang und das zieht uns wieder runter. Lasst uns lernen von Dr. Jan Kalbitzer. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Stressmediziner. Er sagt, wir müssen uns erstmal darüber klar werden, welche Art von Stress wir gerade erleben.
Das macht dann oft Sinn zu unterscheiden, ob der Stress eben eher so eine dauerhafte Anspannung ist, wo es gar nicht darum geht, ein neues Ziel zu erreichen, sondern einfach eher darum, etwas durch eine anstrengende Zeit hindurch zu bewahren. Und andererseits der Veränderungsstress, wenn man sich von Punkt A zu Punkt B in seinem Leben bewegt, zum Beispiel zu einem neuen Job hin.
Kalbitzer hat in seiner täglichen Arbeit 2 typische Arten von Stress ausgemacht. Den Veränderungsstress, wenn man ein Ziel vor Augen hat, das man erreichen will, neuer Job oder Beförderung oder das Ende einer Pandemie. Da kann man drauf hinarbeiten, sich freuen, ständig überprüfen, passt das, was ich da so mache. Und dann gibt's den Durchhaltestress. Das ist gerade unser Corona-Stress, weil eigentlich wollen wir ja nur, dass jetzt alles bitte wieder so ist wie vorher. Und weil das in der Pandemie eben nicht geht, ist das gerade ganz schön fieser Stress.
Mein Eindruck ist, dass wir in der Krise viel zu lange auf Durchhaltestress gesetzt haben, also versucht haben, einfach bei dem zu bleiben, was wir immer gemacht haben und dann Augen zu und durch mit viel Verzicht. Das funktioniert aber auf die lange Sicht nicht mehr, sondern jetzt müssen wir etwas verändern, was auch Stress bedeutet. Wir brauchen Gewohnheiten, das ist ganz wichtig. Aber die müssen wir jetzt verändern, diesen Stress, diesen Veränderungsstress müssen wir auf uns nehmen, damit wir noch länger durchhalten, bis es deutlich besser wird.
Deshalb sind auch viele wieder in ein Loch gefallen, weil sie dachten, jetzt wird alles schnell wieder so wie früher. ist aber nicht. Die erste Hälfte 2021 wird genauso scheiße wie 2020. Nur, dass es für Scooter nicht so eine geile Zeile wäre. Fuck, erstes Halbjahr 2021. Fuck 2020! Wenn wir uns das aber klar machen, dann können wir mit der Situation arbeiten, sagt Stressmediziner Jan Kalbitzer, und uns unser neues Leben bauen. Zudem gehört übrigens auch für ihn die Entdeckung der Pandemie, spazieren gehen.
Grundsätzlich sind Spaziergänge was Wunderbares, weil sich bei der Bewegung auch die Gedanken anders im Kopf bewegen und man nicht so sehr nur grübelt, sondern auch so ein bisschen ordnet dabei. Das tut unglaublich gut. Man kann sich dabei auch noch eine Dosis Tageslicht holen, was großartig ist, und die Arbeit so ein bisschen unterbrechen. Und wenn man dann noch mit jemand anderem zusammenspazieren geht, hat man auch noch Austausch mit geringem Infektionsrisiko. Das ist eine super Sache.
Und auch eine gute Möglichkeit für Leute, die nicht alleine wohnen, einfach mal rauszukommen. Freiräume, auch zu Hause, sind wichtig.
Also ich sage immer so, richten Sie sich so ein, wenn Sie im Homeoffice sind, dass Sie eine Affäre haben könnten, dass man so viel Frei- und Rückzugsraum hat, dass man zum Beispiel mit einer anderen Person, mit der man eine Affäre hat, kommunizieren könnte, ohne dass der Partner oder die Partnerin das mitbekommt. Das ist ungefähr das Maß an Rückzugs- und Freiraum, den man braucht, um gesund auf engem Raum länger miteinander zu leben.
Nochmal zur Sicherheit. Das mit der Affäre ist ein Beispiel. Jetzt nicht mitnehmen, dass ihr in Corona-Zeiten eine Affäre haben müsst. Freunde sind aber wichtig. Und da können wir uns alle an die eigene Nase fassen. Denn nur weil man sich vielleicht nicht in echt treffen kann, heißt das nicht, dass man auch den Kontakt komplett abreißen lassen soll. Es reichen auch mal Mails, Chats oder Videokonferenzen. Viele schreiben auch wieder Briefe.
Ich finde ganz toll, dass so viele Menschen merken, wie wichtig ihnen bestimmte soziale Beziehungen sind, die auf die sie jetzt verzichten müssen. Und das sollten wir den Menschen auch zeigen, die uns jetzt fehlen. Das wird auch über den Lockdown hinauswirken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, letzte Woche Knastbewertung in Kanada. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Eine Inhaftierte vergibt 4,5 von 5 Sternen für ihren Aufenthalt dort und hat danach der Polizei eine Postkarte geschrieben. Die Polizeisprecherin hier hat sich bedankt.
I guess the 0.5 gives us something to strive for, which is great. But, you know, if you're watching, thank you. We did receive the card.
Also danke und noch Luft nach oben, sagt sie. So läuft es natürlich nicht immer. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat 2 Gefangenen jetzt teilweise Recht gegeben, die gegen menschenunwürdige Haftbedingungen geklagt hatten. Die beiden waren im Jahr 2012 in bayerischen Justizvollzugsanstalten inhaftiert. Etwa 7,5 Quadratmeter zu zweit, dann auch noch ein Klo im gleichen Zimmer, ohne Abtrennung und ohne Lüftung. Sprechen wir drüber mit dem Rechtsanwalt und Strafverteidiger Udo Vetter. Wie prüft man denn, ob die Haftbedingungen menschenwürdig sind oder nicht?
Ja, also man kann sagen, dass ein Mensch seine Menschenwürde nicht an der Knasttür abgibt. Das heißt also, auch für Gefangene gelten die Grundrechte nach dem deutschen Grundgesetz und nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das bedeutet ganz glasklar, die Menschenwürde ist nicht disponibel, und solche Unterbringungen wie zum Beispiel, dass für die Person selbst 4 Quadratmeter unterschritten werden, das spricht nach der Rechtsprechung auch in Deutschland viel dafür, dass es dem Menschen unwürdig ist und damit unzulässig.
Aber würdig wären 4 Quadratmeter?
Die 4 Quadratmeter sind eine Minimalgrenze. Das kann auch sein, es gibt auch Fälle, wo 7 Quadratmeter ohne Fenster waren und auch als menschenunwürdig angesehen wurden. Also das ist erstmal so eine Fixgröße, und dann muss man genau im Detail eben prüfen, wie sind die Bedingungen konkret.
Was gehört noch zu einer menschenwürdigen Haft?
Zu einer menschenwürdigen Haft gehört eben die Achtung der Grundrechte. Zum Beispiel muss eben sichergestellt sein, dass man also auch einen Platz zum Schlafen hat. Ja, das hört sich jetzt sehr akademisch an, aber muss ja auch so sein, dass man eigenes Bettzeug bekommt, dass man nicht den ganzen Tag in einem fensterlosen Raum untergebracht ist. In der Praxis, will ich als Strafverteidiger sagen, dreht es sich eher selten um die Frage, sind es 4 Quadratmeter oder weniger. Dafür sind, muss man wirklich sagen, auch die Bayern teilweise sehr spezialisiert. Dafür passiert sowas noch in anderen Bundesländern eigentlich nicht mehr. Also selbst in Bayern muss man fast bösen Willen Willen unterstellen. Nur es kommt häufig auf andere Dinge an. Also soziale Teilhabe zum Beispiel. Wir haben in Corona-Zeiten momentan das Problem, dass ja Besuche praktisch gar nicht mehr stattfinden. Dann stellt sich natürlich die Frage, dürfen sich dann Justizvollzugsanstalten nach wie vor so auf den Standpunkt stellen, ja, Telefonate sind nur die Ausnahme, muss es Videocalls geben und Ähnliches. Also das sind Fragen durchaus, die Menschenwürde auch tangieren.
Hat denn die Dauer der Haft einen Einfluss darauf?
Nein, auf keinen Fall. Es gibt also bei uns keine erste und zweite Klasse von Gefangenen, so nach dem Motto, Mörder mit besonderer Schwere der Schuld, die müssen etwas robuster untergebracht werden. Mhm. Und Leute, die nur eine kleine Strafe wegen Schwarzfahns absitzen. Nein, grundsätzlich wird jeder gleich behandelt. Natürlich ist es allerdings für Gefangene, die zum Beispiel eine kurze Freiheitsstrafe absitzen, dann halt auch leichter in den sogenannten offenen Vollzug zu kommen, wo man zum Beispiel tagsüber draußen arbeiten darf und Ähnliches. Nur man kann sogar umgekehrt sagen, durch die Rechtsprechung ist es ja so, dass nach der Haft kommt ja heute häufig die Sicherungsverwahrung, also das Wegschließen, wie man es salopp sagt. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass ja Leute, die weggeschlossen werden, in der Tat die schwersten Straftaten begangen haben. Aber da muss in der Sicherungsverwahrung das Leben fast wieder angeglichen werden. Also wenn sie dann da in die Sicherungsverwahrung kommen, in die neuen Anstalten, die jetzt geöffnet werden müssen, da gibt es dann teilweise sogar Internet. Da gibt es dann auch andere Möglichkeiten, also selbst zu kochen und Ähnliches.
Was kann dabei rauskommen, wenn so eine Klage, wie wir sie heute jetzt ja haben, Erfolg hat?
Ja, es ist so ganz klar. Da müssen die Gerichte jetzt darüber entscheiden, wenn eben die Einschränkungen gegen die Menschenwürde verstoßen haben, dass dann auch ein Schmerzensgeld fällig ist. Also das sind teilweise Beträge im Anerkennungsbereich, da werden schon mal 500 Euro ausgesprochen, aber bei krassen Verstößen, die über Monate oder gar Jahre gedauert haben, gibt es auch Urteile, die bis zu 15.000 Euro den Betroffenen zusprechen. Also da muss der Staat dann bluten und da muss die Landeskasse geöffnet werden und Geld fließen.
Was sind würdige und was menschenunwürdige Verhältnisse im Gefängnis? Darüber habe ich gesprochen mit dem Strafverteidiger Udo Vetter. Ganz lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.